Wie gehen wir? Wie gehst du mit Erwartungen um? Erwartungen an Gott? Erwartungen ans Leben? Ich möchte euch ein kleines Geschichtchen erzählen. Ein 60-jähriges Ehepaar sitzt auf dem Feierabendbänkchen vor dem Haus. Und da kommt plötzlich so eine Fee zu fliegen. So, ihr habt 3 Wünsche frei. 3 Wünsche. Und sie so, wow, 3 Wünsche, einen besonderen Tag. Sie überlegt gerade und sagt, ja, genau, ich habe mir schon lange eine neue Küche gewünscht. Mal so eine richtig coole mit Steamer und allem. Und dann macht sie, puff, neue Küche, wunderbar, alles tiptop. Dann sagt sie, ja, und, ja, unsere Stube, so die alte Sofa und so, die könnte man eigentlich mal raus tun. So etwas Schönes, etwas Gefälliges. Puff, neues Sofa, neue Stube, alles wunderbar. Und dann sagt er so, Moment, hey, jetzt hast du 2 Wünsche gehabt, oder? Jetzt würde ich auch gerne einen. Mir ist ein bisschen spezieller. Ich hätte gerne eine 20 Jahre jüngere Frau. Und macht es, wuff, und er ist 80. Schon noch blöd gegangen. Ein bisschen versäppelt worden. Glücklicherweise müssen wir unsere Erwartungen nicht an eine Fee richten. Wir dürfen mit Gott darüber reden, wir dürfen mit anderen Menschen darüber reden. Und wir dürfen wissen, Gott gibt gern. Gott gibt gern. Jakobus 1,5. Gott ist gut und er gibt gern. Und da wollen wir jetzt miteinander so ein bisschen anschauen. Die Bibel ist voll von solchen Aussagen. In den Psalmen reden wir, du bist gut, du gibst uns jeden Tag. In den Sprüchen lesen wir davon. In den Evangelien, wo Menschen mit Jesus unterwegs waren, haben sie es erlebt. Live sind sie dabei gewesen, mit Jesus unterwegs. In den Briefen lesen wir davon, wie Christen einander Mut machen und sagen, Gott gibt euch gern, Gott hört zu, wenn ihr mit ihm redet. Gott weiß, was wir brauchen. Er weiß, nach was wir suchen. Er weiß, dass wir begrenzt sind und er begegnet uns trotzdem. Und eine der grössten Gebetserhörungen hat er uns ja bereits geschenkt, in seinem Sohn, noch bevor ihn überhaupt jemand darum gebeten hat. Jesus ist gekommen, weil von Anfang an, von der Schöpfung her klar war, dass die Menschen nicht sein können ohne Gott. Und wo das in die Brüche gegangen ist mit Adam und Eva und die ganze schwierige Zeit, die nachher gekommen ist, war immer klar, Jesus wird kommen. Jesus wird wieder die Möglichkeit bringen, dass wir im Frieden leben mit Gott. Dass wir direkt zu ihm kommen können. Leben gibt es nur bei ihm. Und das hat Jesus auch vorgelebt. Beispielhaft, er hat uns Freiheit gebracht, Freiheit in Abhängigkeit von Gott. Und das möchte er uns gerne schenken, das möchte er uns gerne heute Morgen schenken. Und es ist Jesus so wichtig gewesen, dass wir das verstehen, dass es wirklich verhebt, dass er sein Leben gegeben hat dafür. Und der Vater im Himmel hat ihn wieder zurück ins Leben geholt. Und hat bewiesen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist so ganz knapp umrissen, die Botschaft, die Welt braucht. Wer Gott sucht, darf Gottes Kind sein. Und darf herausfinden, was Gott alles für ihn parat hat. Da gibt es so viel zu entdecken, ein Leben lang. Gott ist gut. So wichtig, dass wir das können festheben und dass wir das mitnehmen, dass das in unserem Alltag zählt, dass das ins Leben hineinkommt. In Lukas 11, dort geht es eben um die Ei und die Skorpion. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und wie so viel mal, wenn sie unterwegs sind wesentliche Fragen gekommen. passiert ja auch uns etwa die. Oder? Ich will gerade am Abend zur Bürotür raus, bleibe im Türrahmen stehen und wenn dann jemand kommt und sagt, hey Bernie, ich habe noch etwas. Oder ich selber habe so etwas und eigentlich schon gehen und merke, genau, etwas wollte ich noch sagen. Dann kommen die wichtigen Gespräche. Also es war so ein Gespräch, wo Jesus seine Jünger dann auch gelehrt hat, so unser Vater ist dort drin und wir kommen von dieser in den Abschnitt hinein und am Schluss vom Abschnitt stehen eben die Verse da, Lukas 11. Ich sage euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, dass ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Gott beschenkt uns liebevoll. Ist das wirklich so? Warum scheint es denn manchmal so, dass unsere Gebete nicht beantwortet werden? Oder schlimmer noch, du bittest Gott um ein Ei und du kommst tatsächlich einen Skorpion in die Hand über. Du betest um Bewahrung und es passiert doch etwas. Warum sieht es so aus, dass die Antworten manchmal so willkürlich aussehen? Ich war mal in einer Jugendgruppe, genau, dort hatte es einen, der ist gerade zurückgekommen von einem Auslandaufenthalt und er hat gesagt, er hat Gott darum gebeten, bitte, wenn ich den Auslandaufenthalt mache, einfach nicht auf eine Hühnerfarm. Ist mir gleich, irgendwo Schaf mischen oder irgendetwas, einfach nicht auf Hühnerfarm, oder? Und da, auf Hühnerfarm, hat er müssen. Wir haben bei uns in der Gemeinde haben wir Weinbauern in der Gemeinde. Das wird ja da wahrscheinlich ähnlich sein, nehme ich mal an. Oder ihr kennt jemanden. Und den letzten Frühling haben wir in unserer Gemeinde so eine Moderation hatte mit Krisenblüten dort und einer, der in der landwirtschaftlichen Schule arbeitet, auf dem landwirtschaftlichen Amt, hat uns die Krisenblüten gebracht und zeigt, wie die schon vorbereitet ist und wie die Schornickel jetzt dann wachsen und so und total begeistert gewesen. Und dann ist der Frost gekommen und alles ist weg gewesen. Kennst du das Gefühl? Bitte, hier oder her. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute, die beten, mit mehr Eier rumlaufen, als Leute, die nicht beten. Treffen sich zwei Familien auf der Notfallabteilung. Ein Wort gibt es anderen. Sie lernen sich kennen, sie finden heraus, dass beide Christen sind. Miteinander beten sie für ihre Kinder. Joanna wird gesund, Gott sei Dank, und Sven stirbt. Warum? Die eine Familie kommt Eier über, die andere kommt Skorpion über. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen Theologie zumuten. Ich hoffe, sie sind bereit dafür. Das Leben hat immer wieder sehr stark mit dem zu tun, was uns überzeugt, von was wir überzeugt sind. Ich glaube, wir müssen das machen, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, weil es wichtig ist, dass wir nicht beten können, wenn wir immer das Gefühl haben, ja, das ist doch etwas faul. Bete ich irgend zu einer Fee, die nachher dann gleich irgendetwas anderes entscheidet? Meint es Gott wirklich gut? Wir können unser Herz nicht überlisten, wir können nicht leidenschaftlich für etwas sein, wenn sich unser Verstand immer wieder querstellt und Zweifel nagelt. Wir müssen verstehen, was hinter dem Beten steht, dass wir eine Leidenschaft entwickeln können. Wir erleben ja immer wieder, dass vieles, was wir erleben, im Konflikt steht mit dem, was wir glauben. Mit wem redest du darüber? Wie reagiert die Person, wenn du mit ihr darüber redest? Ist das möglich, da in dieser Gemeinde auch darüber zu reden, ich habe Mühe mit Gott? Ich habe das Gefühl, ich komme einen Skorpion über, einen nach dem anderen. Was ist los? Wir können Menschen Rede und Antwort, also wie können wir Menschen Rede und Antwort stehen? Das ist wirklich meine Frage. Wie erkläre ich jemandem, wie Gott ist? Meine buddhistische Nachbarin zum Beispiel, die kommt und sagt, warum ist Joanna gesund geworden und warum hat der Bub müssen sterben? Da geht es um Grundlagen. Wir brauchen einen aufnahmebereiten Geist. Wir sind alle am Lehren. Wir sind das Leben lang wirklich am Lehren. Und jeder reagiert unterschiedlich, äußerlich, innerlich, auch wenn es um Gott geht. Und darum ist es so wichtig, da im letzten Vers, wenn wir Gott darum bitten, dann wird er uns seinen Heiligen Geist schenken. Ich glaube, wir müssen mit dem Heiligen Geist leben. Den Heiligen Geist, um den Heiligen Geist auch bitten, dass er uns unsere dunklen Seiten, unsere Löcher, die wir nicht verstehen, erhellen tut. Und wenn wir immer wieder anschauen, mit dem offenen Geist, stimmt das, was ich erlebe, mit den Aussagen von der Bibel überein? Warum ist Joanna gesund worden? Warum hat das Wen müssen sterben? Wenn wir so eine Situation erleben, dann suchen wir meistens einen Schuldigen. Es gibt verschiedene Gründe, die man da aufführen kann. Einer könnte zum Beispiel sein, ja, das muss Gottes Willen entsprochen haben. Halt. Gottes Willen. Bei der Joanna, ja. Beim Sven, nein. Und dann gibt es halt die Leute, die das vertreten, die haben dann so verschiedene Möglichkeiten, wie sie das versuchen auszudrücken. Sie sagen halt, ja, Gott weiss schon, was er tut. Gott ist Herrscher auf dem Thron, er hat eine höhere Bestimmung. Gottes Zeit ist immer die rechte Zeit, jetzt ist halt Sven seine Zeit gewesen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Steht ja sogar in Jesaja 55,8, zwar in einem völlig anderen Zusammenhang, aber man kann es ja brauchen. Und meistens ist es aufrichtig gemeint. Und wer das sagt, will ja gerne Zuspruch geben. Und bei ein paar Leuten bewirkt es tatsächlich Zuspruch, aber bei anderen nicht so wirklich. Und ich bin überzeugt davon, es gibt eine höhere Bestimmung im Tod von dem Sven. Es ist nicht nur schlecht. Gott hat immer einen gescheiten Plan. Ein Plan, der von Anfang an von dieser Welt für ihn bestanden hat. Aber es heisst nicht, dass Gott von Anfang an hat wollen, dass der Sven stirbt. Ein von diesen Versen ist es so, oder? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es steht nicht, alles, was passiert, ist das, was Gott tut, aktiv, zum Besten. Im Felix im Tod ist Gott am Werk und schlussendlich muss es zum Besten dienen, aber am Felix sein Tod selber ist nicht das Resultat, dass Gott seinen guten Plan umsetzt. Weil der Tod von Felix keine gute Sache ist. Gott ist fürs Leben. Im Felix im tragischen Tod ist Gott am Werk als Antwort darauf. Aber Gott ist so brillant, dass er immer wieder Böses, Tragisches kann in seinen Plan einbauen. Manche Menschen verstehen das so, dass die Sachen von Anfang an zum Plan dazugehören. Für alles, was nicht schlüssig ist, versuchen wir immer krampfhaft, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber wenn Gott allmächtig ist und alles in der Hand hat und eben auch die Sachen passiert, die wir nicht so nachvollziehen können, die schwierig sind, dann muss es doch bedeuten, eigentlich, dass Gott neben dem Guten auch das Böse austeilt. Oder? Aber dann limitieren wir Gott. Wir brechen ihn auf unsere Ebene ab. Aber Gott ist grösser. Es gibt keine böse Begebenheiten in seinem Plan. Aber trotzdem, dass sein Plan von Anfang an nichts Böses für die Welt beinhaltet, kann er damit umgehen, wenn es Einflüsse gibt, die den Plan durchkreuzen. Wenn Leute auf der Suche nach einer Erklärung für unbeantwortete Gebete sind und sagen, Gott hat es so willen, dann nehmen sie ja wirklich an, dass alles, was in dieser Welt passiert, Gottes Wille und seinem Entschluss entspricht. Das heisst, bei Joanna sagt er ja und beim Sven sagt er nein. Ich bin es, der will, dass er stirbt. Wenn das wirklich so wäre, wie könnten wir dann sagen, Gott gibt gern? Dann müssen wir irgendwie noch so ein Kreuzchen machen und sagen, unten dran bitte das Kleingedruckte lesen. Es gibt Leute, die sagen, wenn Gott das Gebet nicht erhört, dann sagt er entweder noch nie oder ich habe etwas Besseres. Und ich glaube, da sind wir auf einer guten Spur. Mit der Vater, wenn wir wissen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Jesus sagt nie Nein. Ist euch aufgefallen? Jesus hat nie Nein gesagt. Der Lahm, der Blinde, der Aussätzig, der Mann mit der verdorrten Hand, sogar am Sonntag, gegen alle Regeln, gegen alles, was sich so gehört. Jesus hat nicht einmal ein Bitte ausgeschlagen. Es ist einfach so, wie es dem Vater seinem Willen entspricht. Aber er hat auch erklärt, dass wir in einer gefallenen Welt leben. In einer Welt, die von Gott nichts wissen will. Und das hat auch seine Auswirkungen. Ich glaube, wenn wir etwas mitnehmen von heute Morgen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, Gott verteilt keine Skorpion. Es geht nicht um die Frage, ob Gott Ja oder Nein sagt. Gott ist absolut allmächtig, aber es gibt Störfaktoren. Es gibt den Störfaktor Mensch. Gott hat beschlossen, eine Welt zu schaffen, die bevölkert wird von Menschen, die eigene Entscheidungen treffen können. Ich möchte jetzt da nicht die Diskussion über den freien Willen und den unfreien Willen starten. Das haben Martin Luther und der Philosoph Erasmus von Rotterdam haben da schon lange diskutiert darüber. Werden wir heute Morgen auch nicht klären können. Aber, was wir mitnehmen können, ist die Erkenntnis, die auch der Paulus teilt, dass es offenbar Sachen gibt, die er gerne möchte und aber merkt, es geht nicht, ich schaffe es nicht. Nicht immer, aber vielmal dort, wo es darauf ankommt. Auch wenn wir mit unseren Gedanken noch so wollen, das tun, oder? Wir haben begriffen, was Gott für einen Willen hat, was Gott gut würde finden für unser Leben, und trotzdem tun wir es nicht. Das sind gerade so die Themen, die wir eben innerhalb des Weissen Kreuz die behandelt tun, oder mit Menschen unterwegs sind. Wir wüssten eigentlich, oder? Wie man sich so konform verhalten würde. Und trotzdem tun wir es nicht. Wir wüssten, was richtig wäre. Aber wir gehen um. Das ist ein Dilemma, das Paulus auch erkennen in seinem Leben. Wir Menschen entscheiden. Wir entscheiden etwa die, ja, einfach so, wie es wir für richtig finden. Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen für unser eigenes Leben und für das Leben von anderen Leuten. Und zwar nicht nur im Schwierigen, sondern eben auch im Guten. Und darum investieren wir auch dort. Darum wollen wir Menschen unterstützen, zum Beispiel als Weisses Kreuz, dass wir sagen, wenn ihr eure Beziehung auf ein gutes Fundament stellen könnt, dann profitiert nicht nur ihr davon, sondern deine Familie wird davon profitieren, deine Gemeinde wird davon profitieren, dein Wohnraum, dort, wo du dich bewegst, dein Verein, deine Arbeitsstelle. Du kannst für Menschen um Bewahrung bitten und dein Gebet ist kraftvoll und wirksam und es kommt bei Gott an, aber du hast trotzdem mit Menschen zu tun, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Du kannst für Menschen beten, dass sie umkehren, dass sie Gott kennenlernen. Dein Gebet ist kraftvoll, wirksam, es kommt bei Gott an und es macht auch wirklich einen Unterschied, aber es ist nicht der einzige Faktor, der für Bedeutung ist. Gott setzt frei, um auf sein Liebesangebot zu reagieren. Und es gibt noch weitere Faktoren. Eins möchte ich noch aufgreifen. Und zwar haben wir es auch nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun. Es gibt im Daniel 10 so eine Stelle, vielleicht sind wir auch schon mal drauf gestossen, eine spezielle Stelle. Der Daniel bittet Gott um ein Ei, eigentlich, das ist so die Vorgeschichte. Gib mir bitte ein Ei und er fastet. Und er will wissen, wie geht die Geschichte mit Israel weiter. Und es geht 21 Tage, bis ihm der Engel von Gott erscheint. Und er sagt, und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Also, das Gebet war kraftvoll, es war aufrichtig, es ist angekommen bei Gott, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelsfürsten des Königreichs Persien. Jesus begegnet dann Daniel und zeigt ihm, was auf die Erde wird zukommen. Und am Ende von dem Abschnitt geht es so weiter, dass er sagt, ich muss jetzt zurück, ich muss gegen den Engelsfürst von Persien kämpfen. Und nachher kommt der nächste Kampf gegen den Engelsfürst von Griechenland und so weiter. Eine wirre Geschichte. Steht also in der Bibel. Es gibt eine unsichtbare Welt, die in diese Welt hineinspielt. Kurz auf den Punkt gebracht, das Gebet kommt an, es geht 21 Tage, bis eine Reaktion kommt. Der Kampf mit dem persischen Engelsfürst verhindert, dass die Antwort schneller kommt. Wenn wir beten, dann begeben wir uns ins Kriegsgebiet. Da herrscht ein geistlicher Machtkampf. Ich glaube, unser Part am Ganzen ist, so nahe wie möglich an Gottes Herz zu bleiben, an seinem Willen. Gott ist nicht knauserig. Er hört uns gerne beten. Und zwar nicht einfach, weil das so nett ist, wenn da die Menschen so ein bisschen abhängig sind, sondern weil er Beziehung haben will. Ich will auch, wenn meine Kinder am Tisch sitzen, dass sie nicht einfach zulangen und das Essen abschletzen, sondern dass sie fragen, dass wir miteinander Beziehung leben und miteinander können feiern können, dass wir das Essen haben. Gott möchte mit uns Beziehung haben. Wenn du für deine Ehe betest, für das Herz von deinem Ehepartner, wenn du viel klein bist in deiner Beziehung, dann betest du nicht nur einfach für einen Menschen, den du gerne hast, sondern du betest auch gegen eingespielte Muster, Verhaltensmuster, gegen Mechanismen, die auch in der unsichtbaren Welt irgendwo bestehen. Da muss ganz viel passieren und das ist ein Herzstück Arbeit. Wenn du dafür betest, dass sich jemand bekehrt in deinem Freundeskreis, dann betest du letzten Endes darum, dass aus einem steinigen Herz ein fleischiges Herz wird. Und das ist mit Arbeit verbunden. Und wenn es um Themen geht innerhalb von Beziehungen, Themen geht innerhalb von Sexualität, dann haben wir eben auch mit sehr grundsätzlichen Themen zu tun, die ja, Kraft brauchen, wo uns stark herausfordern tun. Es gibt noch eine andere Art, wie man es versucht zu erklären, wenn Gott nicht Antwort gibt. Man sagt einfach, ja, der Glaube fehlt. Wenn du Glauben hättest und seinen Willen würdest tun, dann würde das alles funktionieren. Du wirst keine Missbildung haben, du wirst keinen Geburtsfehler, du wirst nicht krank sein, keinen Unfall haben, du wirst immer genug Geld haben. Eigentlich ist dann nichts anderes, als man sagt, ja, wenn du ein Problem hast, ist es dein Problem. Und ich kenne selber persönlich Leute, die mit dem Anspruch gelebt haben. Dass Gott ihren Glauben wird belohnen, dass sie den Mann werden überkommen, den sie vor sich haben. Ich habe es doch so stark geglaubt und jetzt ist es nicht. Und sie haben darüber den Glauben an den Nagel gehängt. Das ist eine gefährliche Sache. Das ist wirklich gefährlich. Wir haben ja auch, also es ist ja durchaus biblisch, wenn man sagt, der Glauben ist der limitierende Faktor. Steht ja in der Bibel, oder? Da berührt er ihre Augen und sprach euch, geschehe nach eurem Glauben. Oder er sprach zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Was machen wir mit solchen Texten? Das ist ja biblisch. Was machen wir mit Texten, die nicht in unser Bild passen? Es ist nicht fair, wenn wir es einfach ignorieren, weil sie irgendwie nicht in unser Gedankenfeld passen. Ich möchte euch kurz drei Sachen sagen dazu. Es ist wahr, erstens, dass die Bibel die Wichtigkeit des Glaubens unterstreicht. Aber es ist nicht der einzige Faktor. Und zweitens, Jesus ist ein Prediger zumindest im Volk und kein Theologieprofessor. Bei ihm lesen wir etwa die recht markige Sätze. So. Auch ein bisschen vereinfachend, oder? Manchmal. Und trotzdem, im Kern stimmt es ja. Also ein Satz ist, etwas, was ich auch schon gehört habe, eine Aussage ist, es gibt nur zwei Gründe, wenn jemand nicht in den Himmel kommt. Der eine Grund ist, er hat nie einen Christ kennengelernt. Und der andere Grund ist, er hat einen Christ kennengelernt. Hat etwas Wahres, oder? Aber ist vielleicht kurz gegriffen, vielleicht. Oder eben, Nahen Osten, viel Betrieb auf der Straße und Jesus redet dort rein. Da kommt mir so der Gemüsehobelverkäufer an den Herbstwarenmärkten in Sinn, oder? Die haben ja grundsätzlich haben die schon recht, wenn sie so sagen, oder? Ja, da der Hobel, der hobelt das alles durch, müssen sie aufpassen, dass sie da den Schutz nehmen, weil sonst hören sie erst auf den Mailbogen hinten, oder? Ist der Fall, oder? Ist tatsächlich so. Würde zwar nicht passieren, aber ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es geht darum, dass wir ein Prinzip drin sehen. Ein Prinzip, das Jesus möchte ausdrücken. Niemand würde sich ein Auge ausreißen, niemand würde sich die Hand abhacken, obwohl das in der Bibel steht. Normalerweise wissen wir nicht, wie viele Faktoren darauf einwirken, wenn Gott Gebet nicht beantwortet. Wir können es nicht wissen. Manchmal können wir es wissen, manchmal ist es auch liegt auf der Hand, an was es liegt. Und manchmal können wir es einfach nicht wissen. Und wir müssen uns damit abfinden, dass wir es manchmal nicht wissen. Und das ist jetzt nicht eine billige Antwort. Wir sind als Lehrende unterwegs. Und das hat ganz viel mit unserem Bild von Gott zu tun, wie wir unterwegs sind, wie wir darauf reagieren. Wir müssen Jesus anschauen. Und ich möchte noch beten mit uns. Danke dir, Jesus, dass du uns Menschen gern hast und dass du gern gibst. Dass du gekommen bist auf die Welt, dass wir den Vater sehen in dir hinein und dass wir sehen, du gibst gern. Und du beschenkst uns. Und du hast eine gute Absichten mit uns. Und danke, kommst du klar mit dem, dass wir dir jemanden im Weg stehen, mit dem, dass wir verzweifelt versuchen, Sachen zu erklären, die wir manchmal nicht erklären können. Danke dir, dass du darüber stehst. Und ich bitte, dass du uns da, wo wir stürcheln, da, wo wir merken, dass wir nicht vollkommen sind, dass du uns genau da begegnet tust. Ganz besonders. Dass wir einander begegnen dürfen, untereinander auch, als geliebte Kinder von dir. Dass wir uns einander gegenseitig dürfen dir bringen. Dass du mit deinem Heiligen Geist Klarheit bringen darüber, wie wir beten füreinander, wie wir über dich denken sollen und wie wir auch die Sachen, die uns herausfordern in unserem Leben, die Verletzungen, angehen. Danke dir für dein Ja und für dein Ja auch an dem heutigen Morgen und für die nächsten Tage, die kommen. Danke, gibst du keine Skorpion, sondern verteilst du reich aus deinen Schätzen. Sind das Eier oder sind das einfach die Sachen, die wir brauchen? Amen.